Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Sinkowitsch.
Lieber Willi, wie geht's dir heute? Dur oder Moll?
Ja, eigentlich geht's mir Dur, ja.
Ja, mir geht's auch ganz Dur. Bisschen leises Dur vielleicht, weil es ist schon spät.
Wobei, Dur heißt ja eigentlich hart und Moll heißt weich.
Ist das so? Ja. Ah, okay, also vom Wortstamm her tatsächlich. Mhm. Das entspricht nicht unbedingt dem, wie wir es assoziieren, wenn es um die musikalische Emotion geht, die da mitschwingt, oder?
Ja, das stimmt. Also es ist so, dass, wenn man es jetzt auf einen ganz simplen Nenner herunterbrechen möchte, muss man sagen, Dur ist lustig und Moll ist traurig. Mhm. Stimmt natürlich hint und vorn nicht, wie alle diese knappen Formulierungen, aber im Wesentlichen ist es schon so, dass man im Prinzip auf Moll eher melancholisch reagiert und auf Dur eher freudig. Aber es gibt für alles immer Gegenbeispiele.
Na, dann wollen wir genau diesem Mythos und dieser Theorie, wie auch den vielen Gegenbeispielen, heute mal auf den Grund gehen in dieser Folge von Klassik für Taktlose. Kann man grundsätzlich sagen, dass es zwei Geschlechter in der Musik gibt? Mit Dur und Moll?
Ja, es gibt zwei Tongeschlechter, wie das heißt, also Dur und Moll. Es gab früher viel mehr. Also bis ins Mittelalter herauf und in die Renaissance herauf hat Dur und Moll so überhaupt nicht gegeben. Das kommt erst in der, sagen wir, Cungranosalis kann man sagen, in der Bachzeit gibt es dann Stücke in Dur und Stücke in Moll, sieht man schon bei Bach im wohltemperierten Klavier, wo er sozusagen einen ganzen Kosmos entwirft und das sind Stücke jeweils in Dur und Moll. Davor hat man sich an den sogenannten Kirchentönen orientiert und das ist immer, wir wissen, lernen wir in der Schule hoffentlich noch, dass der Unterschied zwischen Dur und Moll einmal technisch gesprochen ist, dass bei Dur der Halbton in der Skala, in der siebenteiligen Skala zwischen dritten und vierten und siebten und achten Ton liegt. Also in C-Dur ist es C-D-E-F, G-A-H-C. In Moll, wenn wir ohne Vorzeichen auskommen wollen, müssen wir nach A gehen, eine kleine Terz tiefer. Also fangen wir mit an A-H, Halbton auf C. Also der Halbton liegt zwischen zweiter und dritter Stufe und dann zwischen fünfter und sechster Stufe.
Das heißt, im Grunde sind die Positionen auf der Tonleiter verschoben.
Ja.
Die Abstände zwischen den einzelnen Tönen sind unterschiedlich verteilt. Mhm. Und in einer Dur-Tonleiter, wenn wir bei einem Ton beginnen, haben wir eine Verteilung, die eben dieser Verteilung entspricht, dass wir zwischen dem dritten und dem vierten einen kleineren Abstand haben. Mhm. Und bei der Moll-Tonleiter sind diese kleineren Abstände an anderen Stellen.
Genau. Ja, und es ist jetzt so, also bei allen verschiedenen Tonarten oder Tönen, wie das früher geheißen hat, war es so, dass jeweils die Lage der Halbtöne im Gegensatz zu den Ganztönen bestimmt hat das Tongeschlecht. Also gab es mehrere. Jetzt bleiben wir bei den weißen Tasten. Für alle, die eine Ahnung von der Klaviertastatur haben, sagen wir, also auf C beginnt die Dur-Tonleiter.
Von C bis C, nur weiße Tasten, dann haben wir
Dur-Tonleiter. Es gibt keine andere Dur-Tonleiter, wo ich beginnen kann mit irgendeinem Ton und nicht irgendeine schwarze Taste brauche, um die richtige Halbtonfolge zu haben. Genau. Nicht? Also wenn wir auf D beginnen, dann hätten wir die dorische Tonleiter.
Ja. Okay, das ist eine von diesen Kirchentonarten, keiner mehr benutzt,
kaum
aber die gab es mal.
Kaum mehr. Kommt manchmal vor, ja. Also ich glaube gerade im Unterhaltungsmusikbereich kommt das schon vor, das sind dann so ein bisschen fremdartigen Färbungen. Also dorisch kommt sehr wohl vor, phrygisch kommt vor, das beginnt auf E, da ist der Halbton sofort. Mhm. Und das ist aber eine Kadenz, wenn ich zurückkomme mit einer Melodie, wenn der Halbton über dem Grundton liegt, das ist etwas, was wir schon noch akzeptieren, was unser Ohr akzeptiert, weil wir es doch aus früherer Zeit irgendwie noch in den Genen haben. Dann lydisch beginnt auf F. Da kann jeder Klassikfreund, der Lust hat dazu, einmal hineingehen in das Streichquartett von Beethoven, Opus 132. Das hat als langsamen Satz einen Dankgesang des Genesenen an die Gottheit in der lydischen Tonart. Und das ist wirklich lustig. Da lernen wir, wie verbildet wir letztlich schon sind durch unsere Fixierung auf Dur und Moll. Also wenn wir diese Musik hören, haben wir immer das Gefühl, dass es an anderen Stellen aus sein müsste, als die Phrasen dann aus sind. Aha. Also da kommen wir zu Ende und dann spielt er noch weiter und kommt auf einen anderen Grund und das kommt uns sehr, sehr fremd vor.
Das heißt, wir sind so quasi magnetisch hingezogen zu einem bestimmten Ton, den wir als Basis begreifen, auch wenn es verschoben ist. Eigentlich.
Genau.
Ja, okay. Ja, genau, so ist es. Gut, das heißt, das sind diese verschiedenen Tonarten und Tonarten oder Tongeschlechter dann dazu?
Ja, Tonarten.
Tonarten. Ja, ja. Und bei Dur und Moll, der zentrale Unterschied, der am stärksten auffällt, ist ja die Terz, also der dritte Ton.
Genau.
Vielleicht hören wir uns da kurz einen Dreiklang an von Dur, quasi der Donauwalzerbeginn.
Donauwalzer ist der beste Beweis, wie hört man Dur, das ist also das Donau so. Ja, genau.
Also das ist jetzt sozusagen 1, 3 und 5 auf der Tonleiter, die Stufe 1, 3 und 5. Wenn wir jetzt die dritte Stufe, also die Terz, ein bisschen herabsetzen um einen Halbton,
kommt etwas ganz anderes heraus.
Ja, das klingt jetzt schon ein bisschen trauriger.
Es klingt sofort trauriger und das ist eben das, es stimmt schon. In vielen Fällen stimmt es.
Und woran liegt das? Warum nehmen wir das als melancholischer, als düsterer wahr?
Naja, es ist diese Zuschreibung bestimmter Charaktere zu bestimmten Tonarten, die gab es eigentlich schon in der Antike. Das, was ich kriegerische Gesänge waren in einer bestimmten, waren auf einem bestimmten Grundton Freudengesänge. Das war, wenn man das heute studiert, es war ganz anders. Also die Zuschreibungen waren ganz anders, als wir es uns vorstellen können. Das heißt also, die haben einfach anders getickt. Ja? Die haben andere Hörgene gehabt als.
Aber Moment, Hörgene, heißt das jetzt eigentlich, dass das kulturell erlernt ist oder ist da doch eine biologische, ist ein biologischer Faktor, der dem zugrunde liegt?
Es gibt Erklärungen für beides, das muss man ganz ehrlich sagen. Ich glaube aber schon, dass die Sozialisierung sozusagen da ein gerüttelt Maß mitzureden hat. Und wir einfach sozialisiert sind. Wenn wir den Anfang der G-Moll-Symphonie von Mozart hören, dann werden wir immer sagen, das ist Melancholie. Also das ist,
es klingt auch ernster, weniger heiter.
Ernster als etwas in Dur, ja, das ist keine Frage. Auch tragische Affekte, also zum Beispiel unvorstellbar, dass eine Oper wie Don Giovanni in Dur beginnen könnte. Das, wie sie beginnt, ist ganz typisch D-Moll. Da wissen wir mit dem ersten Schlag, das ist jetzt nicht nur lustig, was da jetzt kommt. Vielleicht gar nicht, vielleicht ein bisschen, aber jedenfalls am Ende des Tages steht der Tod.
Es ist fast so, als würde diese gedrückte Terz auch die Stimmung drücken.
Ja, das kann schon sein, ja. Also ich, wie gesagt, es gibt Erklärungen sowohl für das eine wie für das andere. Es gibt allerdings auch Beispiele für Musik, die in Dur steht, und die eine unendliche Traurigkeit vermittelt. Ganz berühmtes Beispiel. Der Orpheus bei Gluck. Problem, er verliert sie noch einmal. Ja,
also am Ende.
Am Ende. Und dann singt er, ach, ich habe sie verloren. Kepharosens Eurydice heißt es, also was mache ich ohne Eurydike? Ja? Das steht in C-Dur.
Sensei, Uridice, dove andrò, oh, Sensei?
das ist zutiefst traurige Musik. Es kommt nicht nur darauf an, wie man es singt, das ist natürlich ja auch entsprechend interpretiert, aber das erzählt nichts Lustiges, das ist keine lustige Geschichte. Es gibt sogar, also im Barock gibt es bei Händel, gibt es im Saul, im Oratorium, gibt es einen Trauermarsch, der steht in C-Dur. Und der Nikolaus Harnoncourt hat einmal gesagt, das ist die traurigste Musik, die erschütterndste Trauermarsch, den er überhaupt kennt.
Wie viel macht da, glaubst du, die Melodieführung und die Langsamkeit aus? Könnte man dieselbe Melodie nicht auch schneller und beschwingter spielen und dann wird sie schon ganz anders wirken?
Kann man. Ich bin nicht ganz sicher, ob es dann lustiger wird. Mhm. Ja? Also es wird sicher weniger getragen, weniger, also das ist ganz eindeutig ein Trauermarsch, so wie man es da hört. Natürlich kann man den schneller spielen. Ob er lustiger wird, weiß ich nicht. Mhm. Aber es gibt zum Beispiel Musik in Moll, die sicher nicht traurig ist.
Ja, das wollte ich dich auch schon fragen.
Ist man nachher besser aufgelegt als vorher, denke ich.
Ne? Was war das?
Das ist der Schluss, der letzte Satz der Orchestersuite in H-Moll von Johann Sebastian Bach, heißt Badinerie, also eine Spielerei.
Mhm. Aber es ist dann doch auch, also ich will dir jetzt nicht widersprechen, dass das lustig wäre, aber es ist keine ganz ungetrübte Heiterkeit. Es ist schon ein gewisser ernsthafter Touch.
Ja, aber den haben wir bei Bach ja praktisch immer drin, auch wenn er in A-Dur schreibt. Nicht?
Also das, okay, das heißt, ganz so einfach können wir es nicht sagen, dass alles, was freudig ist, Dur ist und alles, was ernst und leidvoll ist, in Moll steht.
Eben, das geht nicht.
Ja.
Ich habe ein lustiges Beispiel gefunden aus der neueren Literatur. Der Gottfried von Einem, der österreichische Komponist, hat ein Ballett geschrieben namens Medusa. Und da kommen in der letzten Nummer Akkorde vor, die schneidenscharf sind und wo man sehr gut hören kann, den Wechsel. Alle diese Akkorde bestehen aus der Mischung aus Dur und Moll. Nur einmal liegt die Mollterz oben und die Durterz unten. Und einmal liegt die Durterz oben und die Mollterz unten. Und da ist also das ist,
wie meinst du, oben und unten? Es wird gleichzeitig gespielt.
In der Oberstimme. Es wird gleichzeitig gespielt. In diesem Akkord. Und der höchste Ton ist dann, also der höchste Ton ist quasi, also nehmen wir es in C-Moll, ja? Oder in C. Also Grundton C. Dann haben wir einen Akkord, der besteht aus, sagen wir, C, E, G, C, noch
das
einmal.
Ist C-Dur?
S.
Ah, und da ist nochmal der Mann. Das darf man?
Das darf man eigentlich nicht. Es ist verboten. Und in der neueren Harmonielehre ist es so, als wenn du jetzt sozusagen die Terz nach unten legst und wenn du machst E, G, C, S von unten nach oben, dann hast du die Dur-Terz unten liegen und die Moll-Terz oben. Das geht. Aha. Wenn du die S, G, C und E oben machst, dann ist es wirklich eine scheißliche Dissonanz. Ja?
Das ist ja schlimm. Es sind einmal, dieselben Töne.
Es sind dieselben Töne, ja.
Nur die
ja.
Frage ist sozusagen, welchen Finger welcher man auf oben, der Tastatur wohin legt.
Welcher liegt oben, welcher liegt unten. Ist unglaublich wichtig, weil je tiefer der Ton, desto fundamentaler ist er für unser Harmonieempfinden. Stimmt auch nicht immer, aber meistens. Und ist ganz lustig, wenn man das Stück von einem hört, wird man merken, das ist, ja, das ist immer, das reibt sich immer, manchmal reibt sich ein bisschen ärger und dann manchmal ein bisschen weniger arg. Und das ist dann, das weniger arg ist, wenn die Mollterz oben liegt.
Das ist wirklich der gleiche Akkord, den wir da mehrmals hintereinander
gehört
haben?
Ja, aber in einer anderen Umkehrung sozusagen.
Es klingt ganz anders. Also es klingt, als wäre das einfach ganz andere Töne.
Also die Dur-Terz oben schmerzt und die Moll-Terz oben, das nimmt man zur Kenntnis. Das ist ganz, ganz lustig. Strawinski, der ja gegen alles aufmüpfig war, hat immer gesagt, ja, ich weiß, dass das verboten ist, ich verwende es trotzdem. Ja. Und einem hat eben hier beides gemacht. Nicht? Ist sehr selten. Also das ist ein ganz witziges Beispiel. Ich bin froh, dass ich das gefunden habe, weil das hat mich immer schon fasziniert, wenn ich diese Musik gehört habe, dass jemand sich das getraut hat.
Ganz schön aufmüpfig.
Es gibt ein ganz berühmtes Beispiel, das spielen wir jetzt vielleicht auch noch ein, wo in einer Symphonie, nämlich der 6. Symphonie von Gustav Mahler, dieser Wechsel von Dur nach Moll wirklich ganz sinnfällig wird. Es ist ganz einfach, da kommt ein Rhythmus und dann spielt das ganze Orchester zuerst den Dur-Akkord und der färbt sich dann nach Moll.
Schön, das funktioniert so gut. Also so ein Effekt, der holt einen ab und versetzt einen in eine neue Stimmungslage.
Absolut, ja.
Ich hör dir das mal an. Ich spiele dir was vor aus dem großen Feld der Popmusik, wo eigentlich genau dasselbe Effekt angewandt wird. Nämlich eine der schönsten Akkordfolgen des Pop, wie ich meine. I don't belong here heißt die Zeile in diesem Lied Creep von Radiohead und genau in diesem Moment schwankt die Tonart von Dur auf Moll.
Ja, das ist sehr schön angewendet, ja.
Und genau. Man hat sofort diese Zerrissenheit, eben dieses I don't belong here. Man hat sofort, man ist rausgerissen, man ist irgendwie heimatlos.
Ja, absolut. Nein, das funktioniert sehr gut und da funktioniert dieses Kindchenschema sozusagen, Moll ist traurig, der Moll macht uns melancholisch, funktioniert in solchen Fällen sehr gut, weil wir hören ein Dur-Lied und plötzlich kommt diese Moll-Eintrübung, so heißt es auch in allen Programmhefttexten, eine Moll-Eintrübung, ist immer eine Eintrübung. Ja. Ja. Und es ist auch meistens eine Eintrübung. Also das stimmt schon. Also im Prinzip ja, aber wir haben gesehen, es gibt auch das Gegenteil.
Okay, was sagen denn eigentlich diese Eintrübungen über das Leben der Komponisten und ihre Zeit? Gab es da Epochen, wo Moll beliebter oder weniger beliebt war?
Nein, Nein, also es ist so, dass es Komponisten gibt, die relativ wenig in Moll komponiert haben. Also Mozart zum Beispiel ist ein Komponist, auch Haydn ist ein Komponist, da muss man die Mollstücke, also die Hauptvorschreibung, eine Molltonart haben, die muss man wirklich mit der Lupe suchen. Okay. Also bei Mozart ist eine Sensation, er hat 2 Symphonien in G-Moll geschrieben, aber im Wesentlichen gibt es bei Mozart Dur-Sachen, aber es ist immer so, diese Molleintrübungen, die sind bei Mozart und auch bei Haydn natürlich, sind die oft wirklich, also die gehen ans Existenzielle. Kann ich auch ein Beispiel bringen zum Beispiel. Hören wir hinein, das ist jetzt gut 2 Minuten zu hören, in die Introduktion, in die Einleitung der sogenannten Prager Symphonie. Strahlendes D-Dur eigentlich und wie sich das plötzlich langsam oder auch je nachdem, da kommen diese wirklichen Eintrübungen und plötzlich merken wir, da sind aber auch die Dämonen am Werk. Und das Tolle daran ist, dass Mozart diese Spannung, die er da aufbaut, weil man ahnt sie ja wirklich nicht. Das ist kann eine prächtige, festliche Symphonie mit Pauken und Trompeten sein. Plötzlich kommen diese Klänge rein, wo man sagt, das kann auch schlechter ausgehen, nicht? Also da kommt schon fast die Don Giovanni-Stimmung am Anfang, den Anfangsakkord gehört, nicht? Er löst das natürlich ein, weil der schnelle Teil dieses Satzes beginnt wieder im Dur, das ist wieder sehr fröhlich, sehr bewegt, aber dann im Mittelteil, in der sogenannten Durchführung, da kommen die Gespenster wieder zurück. Nicht? Also er war halt ein Musikdramatiker, ja, auch im Konzertsaal, nicht? Und da werden dramatische Spannungen aufgebaut und gelöst. Also diese Symphonie schließt mit einem furiosen, spaßigen, witzigen, spritzigen Stück. Aber zwischendurch gibt's auch Moll.
Ja.
Man kann das auch umdrehen. Jetzt haben wir schon den Trauermarsch aus dem Saul von Händel besprochen. Ja? Einer der berühmtesten Trauermärsche ist natürlich der Trauermarsch in der Götterdämmerung, nachdem Siegfried ermordet wurde. Und der beginnt also sowas von in Moll, das gibt es gar kein zweites Mal.
Das ist sehr Moll.
Ja, das ist sehr Moll, ja. Und das entwickelt sich natürlich als eine enorme Steigerung. Aber auf dem Höhepunkt kommen diese wuchtigen Schläge wieder und plötzlich sind wir in strahlendem Dur. Also es ist quasi die Verklärung oder so und trotzdem kommt man nicht auf die Idee, dass das jetzt kein Trauermarsch sein könnte. gehört zu den ersten Erlebnissen, die man machen kann. Ersten Klangerlebnissen, die man in einem Opernhaus machen kann. Man muss sich vorstellen, eine Steigerung, die 6,5 Minuten geht und dann kommt diese Entladung. Und es sind aber dieselben Figuren wie am Anfang, diese Schläge, diese wuchtigen Schläge, die zuerst, wie gesagt, sowas von in Moll sind. Und jetzt sind sie in Dur und trotzdem, das ist Siegfrieds Trauermarsch, keine Frage.
Wahnsinn. Gut, das heißt, mit Dur und Moll standen den Komponisten und stehen den Komponisten auch heute zwei wichtige Instrumentarien zur Verfügung. Und es ist nicht so schwarz und weiß. Apropos Dur- und Moll-Akkorde, ein kleiner Funfact aus der Popmusik. Es gibt da eine Studie, die ist erschienen in einem Journal der American Psychological Association. Und da haben sich Forscher angeschaut, wie in der Popmusik, genau genommen in den Top 40, also in den Charts, sich die Verteilung von Dur und Moll über die Jahrzehnte verändert hat.
Ja, das ist interessant.
Und da hat sich viel getan. Also das ist schon einige Jahre jetzt her, dass sie das erfasst haben. Das heißt, wir haben jetzt nicht über die aktuellsten die letzten Popjahre haben wir da keinen Aufschluss. Aber es hat sich wirklich was getan. In den 60ern waren 85% der Hits in Dur geschrieben. Aha. In den 2000er Jahren nur noch 40%. Das heißt, da gab es schon mehr Moll als Dur-Songs.
Wir haben nichts mehr zu lachen.
Ja, entweder das oder die Popkomponisten sind auch einfallsreicher geworden, was den Einsatz und vielleicht auch virtuoser geworden, was den Einsatz von verschiedenen Tonarten anlangt. Oder es ist wirklich betrüblicher geworden. Oder was eine Vermutung der Forscher ist, also eine Theorie, die sie da äußern, dass die Künstler auch deswegen zunehmend Moll nutzen, um ernsthafter und reifer zu wirken, weil Dur oft als banal oder ein bisschen kinderliedhaft empfunden wird. Also irgendwas ist dann vielleicht doch dran, dass man mit Moll auf jeden Fall geheimnisvoller und interessanter wirken kann.
Na, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns heute in Moll, meine Damen und Herren.
Aber wir wünschen Ihnen trotzdem einen Dur-Tag, ja. Was nicht heißt, keinen harten Tag.
Ja, haben Sie es schön. Und wenn es Ihnen gefallen hat, bitte geben Sie uns 5 Sterne in der App, in der Sie uns jetzt gerade gehört haben.
Und schreiben Sie uns gerne auf podcast@diepresse.com.
Wenn Sie ein drittes Tongeschlecht entdeckt haben, damit wir da auch einen Podcast drüber machen können. Danke fürs Zuhören.
Ciao.
Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Sinkowitsch.